Herzlich willkommen zu Ihrem Bewerbungs- und Karriere-Podcast. Wenn Sie sich beruflich neu orientieren oder sich weiterentwickeln wollen, bekommen Sie hier professionelle Unterstützung und jede Menge Tipps und Tricks. Sie hat über 20 Jahre Erfahrung im Personalbereich. Hier ist Tanja Hermann-Hurzig.
Willkommen beim Podcast Karriere und Bewerbung, dem Podcast für Führungskräfte und ambitionierte Berufstätige. Mein Name ist Tanja Hermann-Hurzig und ich bin Karriere- und Bewerbungscoach. Und hier bekommen Sie wertvolle Impulse zur Bewerbung, Karriereentwicklung und Führung. Direkt praxisnah und auf den Punkt. Lassen Sie uns direkt loslegen. Heute sprechen wir über das Thema, wie bewerbe ich mich eigentlich in hohen Leitungsfunktionen oder als Geschäftsführer. Ich habe selber einige Coaches, die tatsächlich innerhalb von 2,5 Minuten ihre Kündigung auf dem Tisch hatten und von nichts geahnt haben. Ja, und da mal zu gucken, okay, wie gehe ich denn jetzt eigentlich vor? Was kann ich denn jetzt machen? Panik auf der Titanic, im Business sind sie total souverän, wissen, was der nächste Schritt ist, aber wenn es um die eigene Person geht, wenn es um Bewerbung geht, dann ist manchmal so, oh Gott, wo legen wir denn jetzt los? Und Nane hat ein Buch darüber geschrieben, die CEO-Bewerbung, und da tauchen wir nochmal tiefer ein, wie gehe ich denn eigentlich jetzt vor? Wie sollte Anschreiben, Lebenslauf, gibt es das überhaupt in diesem Bereich? Wie sollte das aussehen und was sind so die verschiedenen Schritte? Da nehmen wir Sie mit, damit Sie wissen, wie Sie am besten loslegen. Herzlich willkommen, liebe Nane. Ich habe das Buch von dir gelesen und wir haben uns im Coaching-Kontext schon ab und zu mal auch persönlich getroffen. Und ich habe mir gedacht, du bist genau die Richtige, wenn wir uns mal darüber unterhalten, wie ist das eigentlich momentan gerade mit diesen ganzen CEOs, mit diesen ganzen Geschäftsführern? Ich bin total fassungslos, würde ich fast sagen, wie schnell momentan Geschäftsführer ihren Job verlieren. Also ich habe dann hat es genau 2,5 Minuten gedauert und die waren ihren Job los. Haben mit nichts gerechnet und fielen aus allen Wolken. Und dann ging es natürlich los. So, was nun? Ja, Panik auf der Titanic. Und du beschäftigst dich mit deinem Mann schon seit über 20 Jahren in dem Bereich, wie bekomme ich denn als CEO, als CTO, let's name it, ja, einen neuen Job. Und wie fange ich eigentlich an? Und wie ist das eigentlich momentan? Wir könnten wahrscheinlich einen ganzen Tag daraus machen, aber wir versuchen einfach mal so, ne, was ist das, was momentan wichtig ist, wenn wir uns über Bewerbungen tatsächlich im hohen Management unterhalten? Wie fange ich denn da an?
Erstmal vielen Dank für die Einladung, liebe Tanja. Ich freue mich, dass wir das jetzt mal nicht unter 4 Augen, sondern mit Publikum machen, unseren Austausch. Ja, es sind im Moment, schon seit Monaten unheimlich viele sehr gute Kandidatinnen und Kandidaten auf dem Markt. Und es werden, ja, wie du schon sagst, stündlich mehr. Ich rechne auch damit, dass der Trend noch so weitergehen wird. Darauf müssen wir uns einstellen. Und damit steht jede in einem sehr harten Wettbewerb, weil rechts und links sind sehr, sehr, sehr gute Kandidaten und Kandidaten. Was macht passiert? Nach vorne gucken. Ja, das klingt jetzt so einfach, das ist gar nicht einfach, ne? Nee. Weil den Job vor allen Dingen auf so einer Ebene zu verlieren, ist nicht einfach nur, kommt kein Geld mehr, sondern das macht ja was mit einem, weil Manager arbeiten viel lange, sind sehr erfolgsorientiert. Deswegen ist es durchaus was, in so ein Loch fallen, Versagensgefühle, die kommen und die gilt es auch anzugucken. Wenn ich aber sage, nach vorne gucken, hat das was damit zu tun, dass die Zeit läuft. Weil viele dieser Geschäftsführerinnen und auch tieferes Level bekommen eine Abfindung, da ist Geld da, da ist vielleicht noch eine Zeit auf der Payroll, aber diese Zeit vergeht sehr schnell. Und was wir gerade beobachten, und ich tausche mich da auch mit Kolleginnen und Kollegen auf der Headhunter-Seite aus, dass die Zeit der Suche, bis eine neue Funktion da ist, statt bisher 6 bis 9 eher 9 bis 12 Monate ja. dauert. So, das heißt, das Geld muss reichen. Ja. Die mentale Stärke muss reichen. Und deswegen ist mein Appell immer, ja, gerne 4 bis 8 Wochen das verarbeiten, mal einen Urlaub machen, aber bald loslegen.
Ja. Weil, am besten schon vorher.
Ich, Das ist interessant, dass du das sagst, idealerweise schon vorher. Ich habe einen Anteil von Klientinnen und Klienten, die kommen und sagen, ja, ich will mal anfangen, mich neu zu orientieren. Unternehmen geht's nicht gut, ich habe keine Perspektive mehr. Und wir sind so mitten in der Arbeit.
Genau.
Und dann kommt die WhatsApp. Hallo Frau Nebel, können wir schnell telefonieren? Es ist passiert.
Ja, genau.
Gerade letzte Woche wieder passiert. Ja, da kam jemand zur Tür rein und sagte, Herr so und so, wir müssen miteinander reden.
Ja.
Das war's. So. Idealerweise schon vorher die Antennen ausfahren. Was passiert in meinem Unternehmen? Was passiert mit mir? Wie viel Impact habe ich noch in meiner Funktion? Auf Alarmglocken achten. Ja, definitiv. Also das ist das, was ich als allererstes sage. Nicht trödeln und nicht verdrängen. Ja?
Nicht weggucken. Das habe ich auch häufig, ne? Es ist irgendwie noch so, die Komfortzone ist noch da, das Geld fließt und man hört so links und rechts. Mach die Ohren zu, mach die Augen auf geradeaus und guckt irgendwie gar nicht mehr, anstatt zu überlegen so, was könnte es denn sein? Und auch mal so die Fühler nach außen auszustrecken, zu sagen, so in welchem Bereich fühle ich mich eigentlich noch wohl? Oder vielleicht sogar in dem Moment einfach zu gucken, was macht mir eigentlich gerade Spaß und wovon will ich mehr? Ja. Weil ich glaube, da das, was du auch gerade gesagt hast, ne, bevor es noch geht, da nochmal zu gucken, was ist es denn, was ich eigentlich wirklich gerne mache und daran festzuhalten und daran anzuschließen. Ich glaube, das ist ein wesentlicher Punkt, der dann auch über dieses Tal wieder hinaus helfen kann, bevor es gerade irgendwie in dem Bereich geht.
Absolut. Sehe ich ganz genauso. Und dann gibt es noch einen zweiten Punkt, der mir immer wieder begegnet. Gerade Managerinnen, Führungskräfte, die schon jetzt ein bisschen länger auf einer Position gewesen sind, also sagen wir mal 6, 8, 10 Jahre, die ja auch gar keine Übung mehr in der Bewerbung haben, die auch keinen verlässlichen Eindruck mehr vom Arbeitsmarkt haben, was ja erstmal schön ist, ne, weil man ist lange im Job gewesen, das ist ja ein gutes Zeichen, die total schockiert sind, dass das gar nicht so schnell geht. Insbesondere, dass da immer dieses im Kopf ist, naja, dann aktiviere ich mein Netzwerk. Und dann habe ich in ein paar Wochen was. Und dann kommt diese massive Enttäuschung, dass das nicht klappt.
Ja.
Und ich sag oft, ja, wie sieht denn das Netzwerk aus? Das Netzwerk ist ja ganz oft, dass das Menschen sind, die genau auf demselben Level unterwegs sind. Also in der Übersetzung, ich funke jemanden an und sag, könnte ich da einen Job haben? Das kann durchaus mal klappen, weil da jemand sagt, ey, das passt super, weil ich werde jetzt gerade befördert oder ich will gerade wechseln oder so. Aber der Prozentsatz ist extrem gering.
Ja.
Und da sind wir vielleicht auch bei so einem Thema, weil du eben gesagt hast, was soll man denn tun in dieser Situation? Ne? Der C-Level-Markt funktioniert halt anders, als wenn wir über eine Abteilungsleitung Marketing reden.
Ja.
Der funktioniert nicht über den offenen Stellenmarkt, sondern wir reden da über den verdeckten Stellenmarkt. Und es gibt leider, seitdem ich das mache, jetzt über 20 Jahre, noch immer keine Studie, wie groß ist der verdeckte Stellenmarkt. Wir arbeiten immer mit so statt Annäherungszahlen.
Ja.
Am Ende, finde ich, ist die konkrete Zahl egal. Ob es jetzt 70% oder 90% der Stellen im verdeckten Stellenmarkt sind, ist egal, weil der größte Teil ist verdeckt.
So,
und um das ganz kurz zu sagen, was ist verdeckter Stellenmarkt? Das sind Stellen, die nicht ausgeschrieben werden. Die finde ich nicht bei LinkedIn, die finde ich nicht bei Expertier, die finde ich auf keinem Portal, die finde ich auch nicht auf den Websites der Unternehmen, sondern die werden über 3 Ränge vergeben, 3 Wege. Das eine sind Headhunter, die den Auftrag haben, Kandidaten zu suchen und zu besetzen. Das läuft vollkommen verdeckt ab. Das zweite ist, ein bisschen läuft über Netzwerk oder halt interne Besetzungen, Beförderungen. Da wird auch nicht ausgeschrieben. Und der dritte Weg ist, und das ist was, was sich über Jahre stark verändert hat, ist die Direktbewerbung, die Initiativbewerbung bei Unternehmen. Und bei dem dritten, da schrecken oft Führungskräfte zurück und sagen, aber ich kann doch jetzt nicht einfach mal an Unternehmen schreiben und sagen, hallo, hier bin ich. Ich würde gerne CFO werden. Doch, kann man. wenn zwei wichtige Dinge berücksichtigt werden. Das eine ist, ich darf natürlich nicht einfach die Personalabteilung anschreiben. Also nicht diese Adresse personal@domain. Dann lande ich vollkommen falsch.
Ja. Der oder diejenige landet drin, tut es mir natürlich in der Seele so, weh, aber ich gebe dir leider recht.
Tanja, ich weiß das. Und ich rede auch oft mit deinen Kolleginnen und Kollegen darüber und die geben mir alle recht.
Ja.
Und das Allerschönste ist, wenn wir Klienten haben, Personalleiter sind und das wirklich auch auf C-Level, die sagen, ich komme jetzt zu euch, weil es geht ja anders nicht. So, was machen wir? Wir schreiben halt nicht die Personalabteilung an, sondern wir schreiben die Entscheider an. Das heißt, den Vorstandsvorsitzenden, den CEO, den Eigentümer, den Aufsichtsrat, die nachher darüber entscheiden, stelle ich diesen Menschen als CFO ein, ja oder nein? Und es funktioniert, auch wenn da immer alle sagen, wie soll das funktionieren? Es funktioniert, weil es hat natürlich noch einen zweiten Punkt. Wir schicken da nicht irgendeinen siebenseitigen Lebenslauf hin, sondern das ist das, was du aus unserem Buch kennst. Es ist eine andere Art des Profils. Es ist eine Management Summary. Es ist mehr eine Entscheidungsvorlage, wie Unternehmensentscheider sie auch gewohnt sind. Da geht es Utzen, da geht es um Erfolge. Also schlicht gesagt, was kriege ich da und wann kann ich mit einem Return on Investment rechnen?
Genau.
Das sind ganz oft wirtschaftliche Betrachtungen. So, und das ist der Weg, den man einschlagen sollte, wirklich initiativ an den Markt zu gehen.
Du hast das so schön beschrieben, Entscheider denken in Erfolgen, HRler in Job Description, ne? Also ja. Früher hat man ja halt dann, ne, auch wirklich, also das ist ja auch das, wie viele sich auch immer noch bewerben, obwohl Personaler ja mittlerweile gerne auch Erfolge sehen, ja? Also nicht nur die Tätigkeiten auch
ihr seid besser
sondern,
geworden, ne, viel besser.
Genau. Also da sind schon viele, ne, da kann man ja auch wunderbar die KI für nutzen und immer zu sagen, ne, ich habe das und das gemacht, was sind wahrscheinlich die Erfolge, die ich gemacht habe, die mir vielleicht gar nicht so auf dem Schirm sind, ja? Und
absolut.
Sich damit im Sparring vorwärts zu bewegen, finde ich großartig.
Ja.
Also das funktioniert wirklich total gut. Aber das wissen einfach ganz viele nicht, die sich einfach seit 10 Jahren nicht mehr beworben haben.
Ja.
Und tatsächlich fand ich das so schön, dass ihr das in dem Buch geschrieben habt. Ne? Was sind denn die Erfolge? Also what's in it for me? Das heißt also da tatsächlich Zahlen, Daten, Fakten. Und nicht nur ich bin zuverlässig, verantwortungsbewusst und treibe den Umsatz nach vorne, sondern was konkret habe ich gemacht?
Genau.
Und worauf freut sich dann ein Entscheider?
Ja.
Und ich glaube auch, das ist einfach echt ein großer Unterschied und das ist vielen einfach nicht bewusst, weil sie es einfach die letzten, vielleicht haben sie es noch nie gemacht, weil sie immer irgendwo über das Netzwerk einen Job bekommen haben und im Zweifel mal einen Dreizeiler als Profil geschrieben haben, aber keine Ahnung haben, wie das heute tatsächlich funktioniert.
Wo du das gerade so sagst, vielleicht nicht bewerben mussten, auch das ist was sich in den letzten Jahren wirklich massiv geändert hat. Viele von uns kennen noch so dieses, dann kommt der Anruf vom Headhunter und der bietet mir einen tollen Job an. Das hat massiv abgenommen.
Ja.
Nicht, weil die Headhunter nicht mehr gerne telefonieren, ganz im Gegenteil. Die haben weniger Aufträge, weil das ist ja logisch. Wenn es der Wirtschaft schlechter geht, wenn Menschen entlassen werden, wenn weniger Führungspositionen besetzt werden, dann leiden auch die darunter, die damit normalerweise ihr Geschäft machen.
Absolut.
Deswegen, ich habe das immer wieder, wenn ich mit Managerinnen und Managern rede, dass die sagen, Frau Nebel, vor 2-3 Jahren hat hier einmal im Monat einen Anruf.
Ja.
Die rufen nicht mehr an. Haben die was geändert?
Und das ist ja, genau.
Nein.
Das ist mein Profil.
Nein. Also das Warten auf einen Headhunter-Anruf, das
schwierig.
Ist riskant.
Ja.
Das ist vollkommen okay, wenn du in deinem Job bist und du fühlst dich da wohl und sagst, naja, wenn dann mal ein Headhunter anruft, mache ich mal ein Gespräch, weil es ist ja auch immer
feste mal den Markt
schön,
wert.
Wenn man umworben wird. Aber in der Situation, ich brauche einen neuen Job, ist das Warten, dass mich jemand anruft, gefährlich. Also ich mache immer gerne Vergleiche mit dem Privatleben. Wenn ich jetzt Single wäre und sitze hier zu Hause und warte, dass mich jemand anruft, der mich attraktiv findet, dann werde ich wahrscheinlich lange hier sitzen und warten.
Wahrscheinlich.
Ich muss rausgehen. Ich lerne nur Menschen kennen, wenn ich rausgehe. Und das Rausgehen kann natürlich auch virtuell sein, das wissen wir alle. Ne?
Ja.
Plattformen für Partnersuche. Aber dieses Bild zu warten, bis jemand bei mir an der Tür klopft, das funktioniert nicht.
Ja.
Und das ist das, was ich immer wieder so rüberbringen will. Aktiv sein. Ja. Und das Schöne ist ja, mit der Aktivität komme ich ja in das zurück, was ich als Manager gewohnt bin.
Ja.
Ich bin in der Aktivität. Ich entscheide, wie es weitergeht. Ich kümmere mich. Ich bewege. Kein Manager sitzt an seinem Schreibtisch und wartet, dass mal endlich irgendwas passiert.
Genau.
Und
es ist halt immer so für die eigene, ne? Für das eigene, sich selber zu vermarkten, ist halt nochmal was anderes, als wenn ich irgendwie das Unternehmen nach vorne treibe.
Ja,
ne? Also das kann man gut verstehen.
Wir sind auch so sozialisiert. Die meisten von uns kennen diesen Satz: Eigenlob stinkt. Und sich selber mit Erfolgen zu vermarkten, heißt ja, ich muss darüber reden, wie gut ich bin. Also ich muss mich eigenloben.
Eigenlob stimmt, Sabine Askodom.
Genau. Danke, jetzt weiß ich auch wieder, wo es herkommt. Ich zitiere sie nämlich gerne und sage immer, ich habe den Namen vergessen.
Genau.
Und es ist aber genau dieser Punkt, zu sagen, die Erfolge, die ich erzielt habe, die stimmen ja. Und natürlich müssen sie wahr sein.
Ja.
Also nicht so nach dem Motto, ich bausche das jetzt nochmal auf, weil es dann toller klingt, weil sonst habe ich keinen Erfolg. Nee, den lass mal bitte weg. Wir suchen einen, der wirklich da ist. Und manchmal hat man keinen Erfolg. Ich habe einen Manager gehabt, der hat 2 Jahre lang versucht, Unternehmen zu finden, die man kaufen kann, um wachsen. Und dann hatte er eins. Und alles war gut und super. Und dann ist er zum Vorstand gegangen, hat gesagt, der Notartermin steht an. Und die haben gesagt, wir haben uns und anders überlegt. Die Liquidität ist gerade nicht da.
Ja.
Der sagt, das war ja ein totaler Misserfolg.
Ja.
Und dann habe ich gesagt, nein, wir reden jetzt über die 2 Jahre und wie er es geschafft hat, ein Unternehmen zu finden, das gekauft werden konnte. Das heißt, ganz oft hat es was mit Blickwinkel zu tun. Und da sind wir bei dem Punkt, du hast eben gesagt, da kann man ja mal mit KI ein bisschen sich unterhalten. Da stimme ich dir grundsätzlich zu. Gleichzeitig sage ich immer, die KI kann nur auf das reagieren, was man hier oben reinkippt.
Auf jeden Fall.
Und das ist schwierig, wenn man gar nicht weiß, was Erfolge sind. Und ich habe natürlich mittlerweile oft, dass Klienten kommen und sagen, ja, Frau Nehmes, ich habe das mit der KI vorbereitet.
Mhm.
Wo ich dann sage, danke, habe ich eine Grundlage.
Ja.
Und jetzt fangen wir an zu arbeiten.
Ja.
Und ich stelle mal Fragen, die sie gar nicht prompten können, weil sie die Frage nicht kennen. So.
Mhm.
Es ist immer noch mal ein bisschen anders, wenn man das im Austausch macht. Das kennst du von deiner Arbeit auch. Ne? Also die KI kann vorbereiten, sie kann aber nicht, sie kann nicht auf C-Level arbeiten. Ich formuliere es mal so.
Ja, also ich glaube, wichtig ist ja, das, was wir als Coach sehen, ist häufig nochmal zwischen den Zeilen. Und ne, wenn du eine Frage stellst und dein Coachie zuckt kurz, das sieht die KI einfach nicht. Ja, und da zu sagen, ah, guck mal, ne, da sehe ich aber noch, da geht der Mundwinkel hoch und runter oder die Augenbrauen gehen nach oben. Was macht das gerade mit Ihnen? Und dann nochmal zu gucken, okay, wenn das nicht der Bereich ist, oder du machst irgendwie einen Vorschlag und die zucken, okay, scheint nicht richtige zu sein, lassen Sie uns weitersuchen und dann in den nächsten Bereich zu gehen. Und das kann einfach die KI nicht. Aber das Schärfen hinterher, finde ich, ist tatsächlich eine super Idee. Jetzt hast du vorhin gesagt, einmal Headhunter suchen Jobs. Dazu vielleicht auch nochmal die eine Geschichte.
Also sie suchen also, Kandidaten für Jobs, ne?
Die suchen Kandidaten, genau. Und Headhunter suchen ja auch manchmal Kandidaten, da gibt's die Person noch. Und deshalb habe ich als Personaler Headhunter engagiert. Es gibt die Position vielleicht noch, aber ich muss irgendwie gucken, dass ich sie nachbesetze. Und wenn ich einen Kandidaten habe, dann verabschiede ich vorne den einen und kann den anderen zur anderen Tür wieder reinholen. Mhm. Was ich aber auch gehört habe, ist, es gibt durchaus Headhunter, die sagen, hört auf, mich permanent anzuschreiben. Wenn ich euch finden möchte, dann habt einfach ein gescheites LinkedIn-Profil. Ja, also ich glaube, das ist auch nochmal total wichtig. Also aus meiner Sicht würde ich sagen, vernetzen ist gut, aber dann tatsächlich auch ein aussagekräftiges LinkedIn-Profil zu haben, damit der Headhunter auch genau weiß, wofür stehe ich denn? Und ich glaube, das ist momentan einfach auch bei vielen noch ein Problem, weil ganz viele sagen, naja, ich habe das und das gemacht, aber eigentlich bin ich offen für alles. Und ich sage so, nein, nicht offen für alles, das geht gar nicht. Ja, und da dann erstmal zu sagen, ich positioniere mich spitz und das heißt ja nicht, dass ich nicht alles andere machen darf, aber erstmal zu gucken, was ist denn mein Lieblingsjob und mich darauf zu fokussieren und dann zu gucken, okay, es darf auch in die Breite gehen, aber erstmal zu gucken, was will ich denn? Weil das, was ich erlebt habe und das ist die Frage an dich, ob du das auch momentan so siehst. Also ich habe das Gefühl, ganz viele schauen, was gibt denn der Markt her und wie passe ich da rein? Ich finde es aber viel wichtiger, erstmal zu wissen, was ist denn meins und dann zu gucken, wie kann ich das am Markt auch unterbringen.
Ja, ja, absolut. Also sehe ich ganz genauso. Ich gehe auch gleich auf das LinkedIn-Profil nochmal ein. Also wir sagen auch immer, mich interessiert keine eine ausgeschriebene Stelle. Das ist mir vollkommen egal, sondern ich beginne wirklich damit, dass ich sage, wir gehen den Lebenslauf durch. Ich spreche immer gern von der Schatzkiste des Berufslebens.
Ja.
Und ich schaue mir jede Diamanten an, jede Kette, jede Brosche, alles, was da drin ist.
Ja.
Und werte das auch mit meinem Klienten oder meiner Klientin im Sinne von, wie viel Freude hat denn das gemacht?
Ja.
Also, dass die alles gut gemacht haben, ist ja gar kein Thema.
Ja.
Aber da sind wir bei diesem Unterschied, was du auch eben gesagt hast, zwischen kann ich gut und mache ich gerne.
Sehr gut.
Also ich habe immer so mein eigenes Beispiel, ne? Ich kann super die Buchhaltung vorbereiten. Meine Buchhalterin ist immer total begeistert. Ich hasse diese Aufgabe.
Ja.
Ich kann es, aber ich mag es nicht.
Richtig. So.
Ich kann gut Podcasts machen und ich mache das super gerne. Das ist der Unterschied. Und das versuche ich immer wieder rüberzubringen, zu sagen, okay, wir bilanzieren, wir inventarisieren diese Schatzkiste. Und wir gucken aber auch bei jedem Teil nach dem, das kann ich, wie gerne mache ich das?
Absolut.
Und möchte ich das in Zukunft auch noch machen?
Ja.
Weil es gibt durchaus Dinge, so ein Klassiker ist, wenn man über 40 ist, gibt es ganz viele, die sagen, oh, bitte nicht mehr in eine Unternehmensberatung.
Mhm.
Ich möchte nicht mehr fliegen und in Hotels leben. Ich möchte bei meiner Familie sein.
Absolut.
Ich kann das, aber ich mache das nicht mehr gerne.
Ja.
Und ich kann das super verstehen, weil das war auch mein Leben. Ich bin auch so gestartet und irgendwann war der Punkt, wo ich gesagt habe, jetzt nicht mehr. So. Also dieses, was macht mir Spaß, weil darin bin ich dann auch gut. So.
Genau.
Und wenn ich das habe, dann fange ich an zu priorisieren und sag, okay, was davon ist dir für die Zukunft am wichtigsten?
Mhm.
Und jetzt kommt aber der Markt mit rein, Tanja, dass ich sag, was braucht denn der Markt gerade draußen?
Ja.
Wir haben eine wirtschaftliche Situation, die braucht den Typus A, B, C.
Ja.
Und jetzt gucken wir, in welchen passt der Kandidat am ehesten rein? Und dann werden Profil, ich kann, ich bin gut mit, was braucht der Markt zusammen. Und das ist auch das, was natürlich am Ende funktioniert, weil wenn ich einen Vorstandsvorsitzenden anschreibe und der sieht, okay, das ist ein CFO, dem kann ich eine Restrukturierung zutrauen, der hat das schon ein paar Mal gemacht und der scheint da echt Freude dran zu haben.
Ja,
dann lade ich den doch ein und lerne den kennen.
Genau.
So. Und deswegen ganz klar, ich gehe von dem, was man kann und gerne macht aus und guckt dann, wie passt es in den Markt rein.
Ja.
Ganz klar.
Ja. Genau, mache ich genauso.
Jetzt noch, und kurz LinkedIn-Profil.
Ja.
Also wir erarbeiten diese Profilierung und wenn die fertig ist, wird die wirklich übertragen auf LinkedIn. Weil auch auf LinkedIn sage ich immer, es reicht nicht einfach eine Station reinzuschreiben. Also irgendwie müssen wir schon rüberbringen, was ist denn dabei rausgekommen? Und wo sind meine Fokusthemen?
Ja.
Ich erschrecke manchmal, wenn da so bei, was kann ich gut, so 30 Themen stehen, wo ich sage, ab 10 höre ich auf zu lesen.
Ja, ja, absolut.
Deswegen gehört für mich mit dazu.
Ich habe gerade einen Podcast aufgenommen, der kommt jetzt nächste Woche raus zum Thema, da haben zwei Damen von Rewe gesagt, dieses Infofeld sehen die mit dem LinkedIn-Search-Tool als erstes. Also es war mir auch nicht klar, dass das Infofeld relativ weit oben ist, aber ne, die haben auch gesagt, nehmt mich doch mit in den Lebenslauf, sag mir doch, was du gemacht hast und worauf du Lust hast. Und ich glaube, da ist auch nochmal wichtig zu sagen, so wie ticke ich eigentlich? Ja, was sind denn meine Werte? Weil viele wechseln den Job, nehmen sich aber tatsächlich ja mit und wundern sich, dass es im nächsten Unternehmen auch nicht funktioniert, weil sie nicht darauf geachtet haben, was sind eigentlich meine Werte und wie kann ich dann im nächsten Unternehmen das tatsächlich auch leben. Also das finde ich auch nochmal eine spannende Geschichte. Genau. Also das heißt, ne, wenn ich mich auf dieser Ebene bewerte, habt ihr in eurem Buch auch so schön beschrieben, ne, keinen klassischen Lebenslauf, sondern ein Executive Paper, was zeigt, was habe ich geschafft. Dann habt ihr geschrieben, welche Beiträge habe ich zum Geschäftserfolg mitgebracht oder was habe ich bewirkt? Und dann, und das finde ich ja schön, weil ich bin ja auch immer noch für ein Anschreiben, zu sagen so, warum möchte ich das denn machen? Wer bin ich denn und warum möchte ich das machen? Also ich finde, damit kann man sich halt einfach auch nochmal abheben und sagen so, wer bin ich denn wirklich und was steht vielleicht nicht zwischen den Zeichen, zwischen den Zeilen im Lebenslauf. Das geht nicht darum, so 0815-Ding zu machen, das brauche ich auch nicht. Aber wenn ich da nochmal ein bisschen mehr reinschreiben kann, was ich gut finde, da finde ich immer noch, ist es ein Mehrwert.
Ich bin weiterhin ein großer Anhänger von Anschreiben, ja.
Haben wir nicht abgesprochen.
Nein, ich habe was gegen zweiseitige Anschreiben, also die zu lange Anschreiben, ne? Wo ich immer sage, nein.
Kein Journalist.
Geht bitte achtsam und respektvoll mit Zeit um.
Ja.
Der Entscheider, der das bekommt, und auch der Personalberater, der hat nicht viel Zeit. Also ich habe vor kurzem wieder mit einem Personalleiter gesprochen und habe gesagt, wie lang guckst du auf eine Bewerbung? Und dann sagte er, 30 bis 60 Sekunden, dann muss sie mich gecatcht haben und dann mache ich gegebenenfalls weiter. So. Ja. Das heißt, ich habe nicht viel Zeit, wenn ich jetzt schon 2 Seiten Anschreiben schreibe, ist die Minute schon weg, bevor der bei freundliche Grüße angekommen ist.
Genau. Und das guckt auch keiner als erstes an. Also als erstes gucken die Leute immer den Lebenslauf an und wenn der Lebenslauf aussagekräftig ist, dann gucken sie aus Anschreiben.
Und deswegen bitte respektvoll mit Zeit umgehen, also der Zeit meines Gegenübers, meines Adressaten. Und immer berücksichtigen, weil der nicht viel Zeit investiert, muss es ganz schnell zu erfassen sein. Ja. Also wir haben ja oft so dieses, da kann sich keiner von uns freisprechen, dieses, ja, aber wenn ich das nicht reinschreibe, ist vielleicht genau das Entscheidende gewesen. Ja. Das Risiko müssen wir eingehen. Ja. Und wenn, ich mache es jetzt mal an einem Haushaltsgerät, wenn jemand einen Prospekt für einen Thermomix macht, dann darf der keinen Katalog schreiben, sondern Prospekte sind in der Regel so 4-Seiter. Da kann ich auch nicht alles reinschreiben, was dieser super Thermomix kann. Ich muss mich auf ein paar USPs des Thermomix beschränken.
Super.
Und um jetzt noch ein Beispiel aus einer anderen Welt zu nehmen, wenn ich einen Porsche bewerben möchte, dann werde ich da nicht reinschreiben, hat keinen Kofferraum, passt kein Kinderwagen rein. Ich werde mich auf USPs beschränken.
Ich habe ja meine eierlegende Wollmilchsau.
Ja. So. Ja. So. Und deswegen, weniger ist mehr, so schwer das fällt. Und das ist übrigens auch was mit der KI sehr schwierig ist. Wenn man der KI sagt, mach mal kürzer, dann macht die das. Aber die weiß nicht unbedingt, wo sie die Schwerpunkte legen soll. Ja. Und weil das ist auch oft wirklich eine Diskussion wert.
Oh ja.
So. Und ich glaube, das ganz ist klar auch anschreiben.
Genau. Und ich glaube auch, das passiert ja auch erst, wenn du drüber nachdenkst. Ja.
Absolut.
Und je mehr du schärfst und den Fokus auf bestimmte Themen legst, plötzlich siehst du ja, ach guck mal, das Unternehmen, das ist ja schon seit 30 Jahren nebenan, aber das ist mir gar nicht aufgefallen, weil ich den Fokus da nicht hin hatte.
Ja.
Also auch da nochmal. Und das passiert aber erst, wenn du wirklich dich im Coaching damit auseinandersetzt und sagst so, Scheuklappen ab und mal gucken, was gibt's eigentlich noch?
Ja, absolut. Ja. Und da gehört auch dazu, wenn man über verdeckten Stellenmarkt redet, die allermeisten denken über die Branchen nach, in denen sie schon gearbeitet haben.
Ja.
Der nächste Schritt ist ja zu sagen, okay, ich komme aus Automotive, da werde ich keine Chancen auf eine Neubeschäftigung haben. Wo kann ich denn noch hin? Ja. Dann legt natürlich nach Maschinenbau. Dem geht's aber jetzt auch gerade nicht so prickelnd gut. So, und dann ist die Aufgabe, die wir in der Beratung haben, zu sagen, mit dem, was dort mitgebracht wird, in dieser Schatzkiste, für welche Branche bin ich interessant? Und auch da gerne mal ein Beispiel. Ich habe einen Manager gehabt, 10-1, von einem ehemals OEM, dann später Zulieferer. Also er ist zu mir gekommen, als er bei einem sehr großen Zulieferer war, Automotive-Zulieferer. Der arbeitet jetzt für einen Hersteller von Windrädern. So, das war für den anfangs, da sagte ich, wie erneuerbare Energien? Ja. Hab ich gesagt, doch, bitte. Es geht um Methodik, um Wissen. Ja. wie funktionieren Werke, wie strukturiert man Werke, wie verbessert man Prozesse. Und das ist eine Branche, die ist enorm gewachsen, die ist nicht in der Skalierung mitgekommen. Ja. Genau dieser Branchenwechsel hat stattgefunden. Ja, und das ist so, wo ich dann sage, das ist ein Prozess und den muss man hinkriegen.
Wenn ihr jetzt mit Coaches zusammenarbeitet, hattet ihr ja auch geschrieben, ne, wichtig sind Unternehmensdatenbanken. Wie gehe ich denn vor, wenn ich jetzt überlege, so welches Unternehmen könnte denn für mich in Frage kommen?
Also wir machen das natürlich mit Datenbanken.
Mhm.
Das ist unser großer Vorteil, dass wir einen leichten Zugriff auf Unternehmensdaten haben. Wenn ich jetzt keine Datenbank habe oder mir das auch nicht privat leisten möchte, dort abzufragen, kann ich da natürlich wirklich mit einer KI arbeiten, indem ich der KI erzähle, in welchen Branchen kann ich mir vorstellen zu arbeiten.
Mhm.
Dann sollte ich der KI noch verraten, wo möchte ich gern regional unterwegs sein.
Ja.
Wie groß soll so ein Unternehmen sein?
Ja.
Sehr kleine Unternehmen können sich oft teurere Managerinnen nicht leisten.
Ja.
Also ich muss schon gut prompten, indem ich einen Rahmen stecke.
Ja. Ja.
Dann kann die KI mir da durchaus was liefern.
Ja.
Und teilweise kann die KI auch die Daten dazu liefern. Also wer ist der Geschäftsführer, wer ist die Vorständin? Und wenn ich das, wenn das mit der KI nicht klappt, dann beginnt, wenn man es wirklich alleine macht, die Sisyphus-Arbeit. Das heißt, auf Websites gehen, ins Impressum und gucken, wer steht da.
Ja. Ich habe ein lustiges Beispiel dazu. Ich hatte mal eine Coachie, die auch eins unterm Vorstand war und hat gesagt, also sie hatte mal einen Geschäftsführervorstand, den fand sie super. Und hat sie überlegt, welches Unternehmen würde so ticken und hat dann echt die KI eingegeben. Ich finde Herrn so und so super.
Ja.
Und Klasse. Über den gab es halt auch total viel im Internet. Ja. Ne? So, und hat gesagt, so bitte sortieren wir nochmal raus, was macht ihn so besonders? Und dann, welche Unternehmen ticken so wie er?
Klasse. Dachte ich
so, wie großartig ist das denn?
Das ist ein schöner Ansatz. Ja, ja. Genau. Das ist interessant. Wenn bei mir Klienten so ein bisschen so eine Blockade haben, sich dem anderen Branchen zu öffnen, dann sage ich auch oft, wenn wir auf ihre Vita gucken, in welcher Position haben Sie den tollsten Chef gehabt?
Ja.
Und erzählen Sie mir warum.
Super.
Und erstens ist es natürlich ein unheimlich schöner Moment, wenn man so in dieser Krise, dass ich bin gekündigt, ich muss einen Job suchen, ist ja eine absolut schwere Situation. Wenn dann dieser Moment kommt, ich erzähle über eine schöne Erfahrung aus dem Beruf, da kann man so richtig sehen, wie auch der Körper sich verändert.
Ja.
Und mit dem, was ich dann bekomme, fange ich wieder an zu arbeiten.
Ja.
Ja? Dass ich so sage, okay, ich verstehe jetzt besser, was Sie brauchen, damit Sie auch gut sich entwickeln können, damit sie Performance zeigen können. Und deswegen, das geht so in die Richtung von dem, was du von deiner Coachie erzählt hast. Ja. Ne?
Super. Also, wir halten fest, wichtig ist rechtzeitig anfangen und nicht erst, wenn das Kündigungsschreiben im Drucker liegt, hätte ich fast gesagt.
Ja, oder wenn es denn kommt, dann bitte zügig loslegen. Den Urlaub kann man parallel machen. Also das ist so, es gibt nicht dieses Entweder-Oder, sondern das ist wie Management. Da macht man ja auch nicht nur ein Projekt, sondern das ist, Komplexität bleibt auch bei der Bewerbung.
Ja,
also
genau.
Frühzeitig loslegen, definitiv.
Dann Netzwerken, also finde ich immer auch noch wichtig. Also du sagst zwar auch, also Netzwerken ist jetzt nicht unbedingt das, was immer weiterhilft.
Es hilft nicht sehr weiter, man sollte es dennoch tun.
Ja.
Ja, absolut.
Und mit den richtigen Personen vor allem auch. Ne? Und auch mal gucken, so branchenübergreifend, was wäre denn das vielleicht noch?
Genau.
Dann tatsächlich Geschäftsführer, Vorstände einfach mal anschreiben. Einfach ist jetzt übertrieben, aber mit den richtigen Unterlagen, mit dem richtigen USP und das tatsächlich vorher gut herauszuarbeiten. Und ihr hattet in eurem Buch auch so schön geschrieben, man sagt so, es gibt immer noch den Mythos, man sollte nicht so viele Unternehmen anschreiben, weil dann wäre man verbrannt. Und da habt ihr gesagt, die reden ja eh nicht miteinander, also oder nicht über bestimmte Bewerbungen. Also das tatsächlich auf jeden Fall machen, das fand ich auch nochmal eine wichtige Information, zu sagen, Mensch, einfach rausschicken und nicht nur irgendwie warten.
Ja, also auf das Verbrennen würde ich gerne nochmal eingehen, weil ich höre das natürlich immer wieder. Das Gleiche gilt so, warum soll ich jetzt, also wenn ich jetzt ganz viele Headhunter parallel anschreibe, dann bin ich doch verbrannt.
Ja.
Nein. Also erstens, die Menschen, die man anschreibt, sowohl Personalberater als auch Geschäftsführer, die wissen ja um die Situation, in der man ist. Also die versuchen sich ja mal selbst in sowas zu versetzen. Und erstaunlicherweise, ganz viele kennen diese Situation, diese Ängste. Und die allermeisten Menschen sind sehr respektvoll und anständig. Punkt. So, davon sollte man erstmal einfach ausgehen und nicht immer dieses, die machen jetzt was Böses. Das Zweite ist, man kann Sperrvermerke reinschreiben, um Vertraulichkeit bitten. Und wenn wir auf die Headhunter-Seite gucken, ist immer mein Argument, die wichtigste Ressource, die ein Headhunter hat, um einen Auftrag abzuwickeln und dann Geld zu verdienen, weil meistens sind die erfolgsbasiert bezahlt, ist die Ressource guter Kandidat.
Genau.
Warum sollte Herr Schmitz, wenn er einen guten CFO-Kandidaten hat, zu Kollege Meier gehen und sagen, guck mal, ich habe einen super Kandidaten, möchtest du den haben? Ich verzichte auf meinen
Umsatz. Kennst du den auch?
So, das ist einfach, wo ich sage, das ist ein ziemlich doofer Headhunter.
Ja, ja, so. Genau.
Und es sind aber diese Mythen, die irgendwann groß geworden sind, und Mythen halten sich. Das ist so, wie sich Märchen halten, und die haben ja auch ihre Aufgabe.
Ja.
Sie stimmen in dem Fall nicht. Punkt.
Ja, super. Ja? Ich glaube, wir haben jetzt, wann fange ich an, wie mache ich's und wo schreibe ich hin und wie komme ich aus diesem Loch wieder raus, ganz gut Rundumschlag gemacht. Wie gesagt, wir können über das Thema, glaube ich, noch 3 Tage erzählen, aber ich glaube, so einen ersten Impuls zu haben und zu sagen, so, wie lege ich los, würde ich mal sagen, liebe Nane, es war mir wie immer mit dir ein Vergnügen zu sprechen und danke dir ganz herzlich. Deine Webseite und wie man dich auf LinkedIn findet, werden wir auf jeden Fall verlinken. Für die, die sagen, so, jetzt kann es hier losgehen und ich möchte gerne nochmal mit dir sprechen. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Wir haben gerade dieses Wochenende, was so wahnsinnig warm ist und schweißgebadet. Hoffentlich kommen wir in den nächsten, hoffentlich wieder etwas besseren wirtschaftlichen Zyklus. Es ist momentan einfach schwierig. Da hilft es, nur den Bewerbungsmuskel zu trainieren und zu schauen, dass man da für sich das Bestmögliche auch macht. Und es dauert. Es dauert einfach momentan.
Man
nicht
braucht
verzweifeln.
Geduld. Genau. Definitiv. Es braucht Geduld. Das hat nichts mit dem Profil zu tun. Es hat was mit der Lage zu tun. Deswegen Geduld ist ganz, ganz wichtig. Ja. Definitiv. Und ja, ich freue mich auch, dass wir uns so schön ausgetauscht haben, liebe Tanja. Ich freue mich, wenn wir irgendwann Follow-up machen. Ich freue mich, wenn sich jemand bei mir meldet. Ich mache ganz unverbindliche Gespräche. Einfach gucken, wie sieht's aus? Wo steht man? Ein Austausch. Weil es mir manchmal einfach darum geht, Mut zu machen.
Ja,
und
super.
Jemand zu sagen, hey, es dauert, das Profil ist spitze.
Ja, perfekt. Sehr schön. Ich danke dir.
Ich dir auch, Tanja. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ich hoffe, Sie haben einige Impulse mitgenommen und fangen jetzt erstmal an. Was will ich eigentlich? Was kann ich eigentlich? Und wie kommt das dann tatsächlich in die richtige Unterlagenformate? Wenn Sie sagen, irgendwie alleine schaffe ich das nicht, buchen Sie sich gerne bei mir eine virtuelle Kaffeepause und wir schauen, wo Sie stehen und ob ich oder jemand anders, wie Nane, Ihnen weiterhelfen kann. Ich glaube, wichtig ist auch da, dass die Chemie immer passt und dass wir schauen, was sind genau die Schritte, wo Sie vielleicht Begleitung brauchen. Für die, die jetzt sagen, oh, alleine finde ich das irgendwie gar nicht so spannend, sondern ich finde es durchaus interessant, in einer Gruppe an diesem Format zu arbeiten. Im September beginnt mein Next Step. Das ist ein Gruppenprogramm. Viele denken so, oh Gott, in der Gruppe kann doch nicht sein. Aber ich liebe es. Ich finde es großartig. Und die, die dabei waren, sagen immer so, war es schon vorbei? Und ach, wie cool, ich weiß jetzt, es geht anderen auch so. Und gerade jetzt in der Lage ist es ja tatsächlich so, dass viele davon betroffen sind, dass sie einen neuen Job nicht nur suchen wollen, sondern tatsächlich suchen müssen. Wenn Sie dazu Fragen haben, melden Sie sich gerne bei mir. Ich wünsche Ihnen ganz viel Erfolg beim Durchstarten.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Ihnen die Business-Tipps gefallen haben, dann geben Sie gerne Ihre Bewertung bei iTunes ab. Die Shownotes zu dieser Episode finden Sie unter www.hermann-40.de/ und dann die Nummer dieser Episode eingeben. Und die besten Bewerbungstipps aus dem Podcast gibt es unter www.hermann-40.de/Bewerbungstipps. Bis bald beim Bewerbungs- und Karriere-Podcast mit Tanja Hermann-Horzig.